Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Wer im März bei der Bibelstunde war, die ich gehalten habe, der erinnert sich vielleicht noch, da war das Herz auch schon dabei. Da ging es mir darum, dass das Herz einen festen Halt hat. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde aus Gnade. Das war letztes Mal. Heute geht es um einen anderen Aspekt, nämlich darum, wie wir unser Herz behüten können. Schon alter Rat von König Salomo, ein sehr weiser Rat, dem wir heute mal nachspüren wollen. Sie haben gemerkt, dass wir die Strophen andersrum gesungen haben. Ja, warum wohl? Der letzte Vers wäre der Ausblick, wie es mal sein wird. Aber wir sind noch im Hier und Heute. Jetzt, wo Krieg und Terror herrschen. Dinge, die uns durchs Herz gehen, die unser Herz belasten. Ja, da ist immer wieder wichtig, dass das Herz verankert wird, bei Jesus festgemacht wird und dass wir unser Herz behüten. Das ist eine wichtige Aufgabe, solange wir in dieser Welt der Zerrissenheit, wo es Krieg und Terror gibt, leben. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier vor dir sind. Ich danke dir, dass du da bist, dass wir da sind und dass wir hören können auf dein Wort, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du in unserem Herzen lebst, wenn wir dich einladen. Durch deinen Heiligen Geist wohnst du in uns und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du uns auch hilfst, uns mit den Dingen in unserem Herzen auseinanderzusetzen und uns von dir helfen zu lassen, damit zurechtzukommen. Danke, dass du uns da jetzt auch hilfreiche Gedanken dazu schenken kannst. Amen. Ja, es geht uns so viel durchs Herz. Und was machen wir mit all dem? Mehr als uns, als alles. Behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Wie geht das denn? Das Herz behüten. Die Bibel spricht ganz oft vom Herzen als dem Ort, an dem sowohl Verletzung als auch Heilung geschieht. Vom Herzen oder der Seele als dem zentralen Mittelpunkt unseres Menschseins. Hier im Herzen, in unserer Seele, entscheidet sich, was für ein Mensch wir sind. Und die Bibel lässt uns in ganz viele Menschenherzen blicken und auch in Gottes Herz. Wir können sehen, was sich in Menschenherzen ereignet hat, in vielen, vielen Lebensgeschichten der Bibel. Und wir können tausendfach beobachten, wie es behütet werden kann oder vernachlässigt. Und wir sehen an diesen Beispielen, wie wesentlich das ist. Denn was unser Herz glaubt, das bewahrheitet sich. Also ist gut darauf zu achten, was unser Herz glaubt. Und manchmal können wir an dem sehen, wie wir uns verhalten, was denn unser Herz eigentlich glaubt. Ich habe also die Bibel durchgeblättert und bin gleich am Anfang hängen geblieben, in den ersten Kapiteln, und habe dort, ich würde mal sagen, Grundwahrheiten entdeckt, Grundtatsachen, wie das Leben sich außerhalb vom Paradies abspielt und was da alles geschieht mit unserem Herzen. Ich habe sie zuerst Grundwahrheiten genannt, aber ich habe dann gedacht, vielleicht ist es besser Grundtatsachen, dass es uns nicht zu sehr verwirrt. Ich habe es Grundtatsachen genannt, weil sie der Grund sind für das menschliche Dichten und Trachten in unserem Herzen. In Kapitel 6 vom ersten Buch Mose, in Vers 5 lesen wir den erschütternden Satz: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten des Herzens böse war, gereute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Was wird denn da übers menschliche Herz gesagt? Sie haben es alle gehört. Das Trachten und Dichten ist böse. Erschütternd, oder? Und dabei ist die Menschheit noch gar nicht so alt. Und was sehen wir in Gottes Herzen? Im selben Vers. Traurigkeit, ein großer, großer Schmerz. Der Schmerz in Gottes Herzen ist so groß, dass er sie am liebsten immer haben will, diese Menschen. Dass es ihn reut, dass er ihnen die Freiheit gegeben hat. Und es schmerzt ihn so, dass der Mensch mit dem, was ihn eigentlich auszeichnet, was ihn zur Krönung der Schöpfung macht, was der Unterschied zu allen anderen Geschöpfen darstellt, nämlich die Freiheit, sich entscheiden zu können, dass er mit diesem Geschenk so schlecht umgeht, dass er gar nicht damit umgehen kann, offensichtlich. Woher kommt denn das? Er kann sich, Gott will nämlich keine erzwungenen Beziehungen. Er will, dass wir freiwillig uns entscheiden für ihn, für ein Leben mit ihm, für eine Beziehung mit ihm und immer wieder neu auch für den Gehorsam ihm gegenüber. Gott stellt fest, dass der Mensch mit der Freiheit nicht umgehen kann und dass daraus das ganze böse Dichten und Trachten entsteht. Und wir wissen, dass das nicht immer so war. Am Anfang war alles gut zwischen Gott und den Menschen, bis das Misstrauen ausgesät wurde. Sollte Gott gesagt haben? Mit dieser Frage war das Misstrauen in Evas Herz ausgesät. Misstrauen stellt das Gesagte in Frage. Und hier entdecken wir die erste Grundtatsache. Misstrauen stellt die Wahrheit in Frage und bietet Lüge an. Misstrauen trennt und zerstört das Vertrauen und damit die Beziehung. Misstrauen kann man eigentlich als die Ursünde, das Wesen der Sünde nennen. Und mit dem Misstrauen, mit dieser Frage, die die Schlange Eva stellt, bietet sie gleichzeitig eine Lüge an. Also sie sagt, das, was Gott gesagt hat, stimmt viel gar nicht. Gott enthält dir etwas vor. Warum solltest du ausgerechnet von diesem Baum nicht essen dürfen? Vielleicht, weil Gott das Beste dir vorenthalten will. Lügen entstehen aus dem Misstrauen. Und aus den Lügen entsteht Angst. Welche Angst erkennen wir bei Eva? Ich denke, es ist die Angst, zu kurz zu kommen, Mangel leiden zu müssen. Die Angst, Gott könnte doch nicht gut sein. Aus Misstrauen entstehen Lügen, aus Lügen entstehen Angst. Und aus dieser Lüge heraus entscheidet Eva sich falsch, gegen das, was Gott ihr geboten hat. Sie will keinen Mangel leiden. Sie glaubt der Lüge, ihr Herz glaubt, dass sie Mangel leiden muss, wenn sie sich für das entscheidet, was Gott ihr geboten hat. Eva ließ also das Misstrauen in ihr Herz und überließ ihr Herz den Lügen und der Angst. Dass Gott ihr das Gute vorenthalten würde. Die Angst, Gott könnte vielleicht doch nicht so gut sein. Ihnen jetzt, ja, könnte ihnen etwas vorenthalten. Und so ist es das Ende der Beziehung, der ungetrübten Beziehung mit Gott. Das Ende des Lebens im Paradies. Und wir leben jetzt auf der anderen Seite des Paradieses und haben immer mit demselben zu tun wie Eva hier. Also, mir ist es nicht fremd, dass ich aus Angst falsche Entscheidungen treffe. Also die erste Grundtatsache: Misstrauen trennt und zerstört. Und die Frage ist immer, wie gehen wir damit um, mit dieser Tatsache? Da kommen wir später drauf. Wir sehen, wie schnell sich das Misstrauen fortpflanzt, und wir lesen von ihren Söhnen und entdecken dort die zweite Grundwahrheit oder Grundtatsache. Es heißt in Kapitel 4, Vers 2, Abel wurde ein Schäfer, Kain wurde ein Ackermann. Beide brachten vom Ertrag ihrer Arbeit für Gott ein Opfer dar. Und der Herr sah Abel gnädig an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Er kann niemand mehr in die Augen schauen. Was entdecken wir da in Kains Herzen? Eifersucht. Neid. Noch Idee? Missgunst. Und was war der Anfang? Warum entsteht es in seinem Herzen? Weil Gott sein Opfer nicht gnädig ansah. Und da entsteht in seinem Herzen eine falsche Deutung, eine falsche Wertung, nämlich: Mich nimmt Gott nicht an. Ich bin nicht angenommen. Gott sagt es nicht, aber kein deutet das. Und daraus entsteht der ganze Zorn und alles Weitere, was Sie schon genannt haben. Sein Herz glaubt dann schließlich, Gott ist ungerecht, Gott ist willkürlich. Abel nimmt er an, mich aber nicht. Er will doch genauso anerkannt und angenommen werden von Gott wie Abel. Das ist sein Bedürfnis. Und das ist doch unser aller Bedürfnis, oder? Nicht angenommen zu werden, beschädigt die Würde des Menschen, den Wert. Oh, das ist ein ganz empfindlicher Punkt. Das ist nämlich der Kern des Menschseins. Und darum reagiert der Mensch da auch so darauf, empfindlich darauf, wenn er sich in seinem Wert angegriffen fühlt, wenn er sich in seinem Wert gemindert fühlt, geschmälert, wenn sein Wert beschädigt wird, dann ist sein Kern beschädigt. Und aus dieser Fehldeutung, die er geschlossen hat, Gott nimmt mich nicht an, ich bin es also nicht wert, dass Gott mich annimmt, dass er mein Opfer ansieht. Daraus entsteht viel böses Dichten und Trachten im Herzen des Menschen. Ich glaube, das ist die Wurzel von vielem Dichten und Trachten des Menschen. Eine Grundtatsache. Und mir ist es auch nicht fremd. Wie oft lasse ich mich und wie schnell in meinem Wert kränken? Durch eine Aussage, durch einen Blick, reicht schon, wenn mir einer Scheps anguckt manchmal, eine Geste. Oder wenn jemand mich kritisiert, gar meine Arbeit kritisiert. Oh, warum schmerzt uns das so? Ich glaube, das ist der Punkt. Weil das unsere Würde, unseren Wert beschädigt. Und aus dem beschädigten Wert, aus der beschädigten Würde entstehen ständig neue Verletzungen, neue Entwertungen, hin und her. Kennen Sie das? Das ist unser Grundproblem. Wie gehen wir denn mit diesen zwei Grundtatsachen aus? Misstrauen, das Lüge sät, Angst verbreitet und der beschädigte Wert. Ich habe in den wenigen Versen, die da stehen, über Kain und Abel die nächste Grundtatsache herausgefunden. Wir spüren im sechsten Vers, wie Gott sich um den grimmigen und finster dreinblickenden Kain müht. Gott geht auf ihn zu und fragt: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Warum kannst du mir nicht in die Augen schauen? Ist das nicht toll? Gott geht ihm nach. Gott ermöglicht ihm, seine selbstgezogenen falschen Schlüsse und seine Fehldeutung zu überprüfen. Und Gott fragt ihn, er hätte Gott fragen können: Warum nimmst du denn mein Opfer nicht an? Warum nimmst du mich denn nicht an? Warum bin ich es dir denn nicht wert, dass du mich annimmst? Und ich bin überzeugt, Gott hätte das sehr gern geklärt. Vielleicht war da schon vorher was, steht nicht da, stelle ich mir vor. Irgendwas, was Gott in dem Herzen gesehen hat von Kain, was er gedacht hat, das wird zu einem Problem. Da muss ich mit ihm drüber reden. Das kann ich nicht einfach so laufen lassen. Aber Kain hat sich nicht die Mühe gemacht, hinzuschauen, zuzuhören, Fragen zu stellen, sich korrigieren zu lassen. Was ergrimmst du so? Warum senkst du deinen Blick? Kain nützt die Gelegenheit leider nicht. Er lässt das Gefühl wuchern. Er lässt sein Herz vernachlässigt sein Herz. Und so glaubt sein Herz die Lüge: Ich bin es nicht wert, dass Gott mich annimmt. Er lässt sein Herz im Stich. Er bleibt im Schmerz und in seiner beschädigten Würde. Gott aber lässt nicht locker. In Vers 7 lesen wir weiter. Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Wenn dein Herz ganz bei mir ist, habe ich fromm so übersetzt. Wenn dein Herz ganz bei mir ist, wenn es hier am richtigen Platz ist, dann kannst du den Blick frei erheben. Heilung ist möglich, habe ich die dritte Tatsache und Wahrheit, das ist nun wirklich eine Wahrheit, überschrieben. Heilung ist möglich. Was hätte denn Kains Herz heilen können? Wenn er im Gespräch mit Gott geblieben wäre, wenn er in Beziehung geblieben wäre, so aber ist er weggelaufen von Gott. Und hat es einfach da wuchern und wüten lassen, was ihm durchs Herz ging. Kommt mir auch bekannt vor. Was hätte Kains Herzen heilen können, wenn er mit Gott im Gespräch geblieben wäre? Wenn er die Fehldeutung überprüft hätte? Dann hätte er in Beziehung mit Gott bleiben können. Aber so war es ihm nicht möglich, mit Gott in Beziehung zu bleiben. Und so entwickelt sich das Böse weiter. Der zweite Teil von Vers 7, da heißt es: Bist du aber nicht fromm, also bist du nicht ganz bei mir, so lauert die Sünde. Ich sage jetzt mal, das Misstrauen vor der Tür und verlangt nach dir. Das Misstrauen sucht jeden Spalt in deiner Herzenstür und will da reinwitschen. Wenn du nicht bei mir bist, wenn dein Herz nicht bei mir verankert ist. Jetzt ein Zwischeneinschub: Wir können unser Herz bei Jesus verankern, indem wir einfach sagen: Herr Jesus, ich möchte dir gehören. Und ich will, dass du in meinem Herzen wohnst. Dann ist unser Herz verankert. Dann sind wir ganz bei ihm. Und trotzdem, wenn wir ganz bei ihm sind, wenn wir diesen Schritt gewagt haben, wenn wir mit Jesus leben, wenn er in unserem Herzen wohnt, versucht das Misstrauen trotzdem immer noch den Spalt zu finden. Lügen in unser Herz zu streuen, Mangelsamen, was uns alles fehlt, falsche Deutungen und falsche Bewertungen, falsche Wahrheiten setzen sich in unserem Herzen fest. Auch bei uns. Ich kenne das. Wie wird denn das heil? Wie können wir denn mit den Tatsachen leben? Also die Tatsachen bestehen, die sind da. Wie können wir denn mit denen leben? Also, ich habe schon gesagt, indem wir unser Herz verankern, aber wir müssen auch als Kinder Gottes uns mit diesen Tatsachen auseinandersetzen und mit diesen Tatsachen leben. Und ich habe jetzt zu jedem Punkt jeweils das eigentlich was gefunden, womit wir dieser Tatsache begegnen können. Dass diese Tatsache nicht bestehen bleibt in unserem Herzen. Gell, das Misstrauen schleicht sich gegen Gott schon schnell ein. Wenn wir da beim Arzt sitzen und wir kriegen eine schlechte Diagnose, warum lässt Gott das zu? Ist er vielleicht doch gar nicht so gut? Liebt er mich nicht? Bin ich es nicht wert? So geht es immer wieder in unserem Herzen. Wenn wir Gott nicht verstehen, dann ist das Misstrauen ganz schnell da. Und dann sucht es ganz schnell den Fuß reinzubekommen in unser Herz und in unser Denken. Was ist die Antwort darauf? Wie kann ich damit umgehen? Können wir die nächste Folie kriegen? Vertraue Gott. Vertraue ihm trotzdem, auch wenn du jetzt die Dinge, die jetzt passieren, nicht verstehen kannst. Wenn du das nicht zusammenkriegst mit dem Verständnis, dass Gott dich liebt, dann bleib trotzdem im Vertrauen. Bleib im Gespräch mit ihm. Bleib in Beziehung mit ihm. Und lass dir immer wieder von Gott auch das aufdecken, was in deinem Herzen ist. Und spüre mal dem nach, was dein Herz denn eigentlich glaubt. Welche Angst ist denn da gerade, die mich umtreibt? Und die Angst, die steuert dann meine Entscheidungen und nicht mehr das, was ich für richtig finde. Was ist es denn, was dich so zornig macht? Dass du dich angegriffen fühlst? Warum musst du dich gerade verteidigen? Gott möchte uns gern, wenn wir damit, was uns so durchs Herz geht, zu ihm gehen und uns von ihm die Augen öffnen lassen und fragen, was ist denn da gerade in meinem Herzen? Was ist denn da gerade los? Das ist kein Luxus, sich diese Zeit zu nehmen und diese Beziehung zu pflegen, diese Fragen zu klären. Und immer wieder die Entscheidung, ich vertraue meinem Gott. Auch wenn ich das, was gerade passiert, gar nicht einordnen kann, gar nicht verstehen kann. Und das Dritte, bei der Fehldeutung beschädigte Würde. Ja, die beschädigte Würde kommt ja aus der Fehldeutung und sie kommt aus der Lüge. Also das heißt, immer wieder mit Gott zu überprüfen, was deute ich denn da? Was glaubt denn mein Herz? Welche Angst, welche Lügen haben sich denn da festgesetzt in meinem Herzen? Und ich kann mich entscheiden, ich lasse mir meinen Wert nicht nehmen. Warum kann ich denn das fest sagen? Warum können wir das sagen? Ich lasse mir meinen Wert nicht nehmen. Ja, weil das nicht auf Leistung begründet ist und nicht auf das, dass ich keine Fehler mache. Mein Wert besteht nicht daraus, dass ich perfekt bin. Mein Wert besteht daraus, dass ich Gottes Geschöpf bin. Dass ich Gottes Ebenbild bin und das bin ich und bleibe ich. Und es kann mir niemand nehmen. Lass dir deinen Wert nicht nehmen, damit es uns nicht geht wie Kain, der sich dem Schmerz und dem Leid, dem Zorn überlassen hat und dann schließlich Mord beging. Nein, natürlich, wir bringen die Schwestern und Brüder um uns nicht um. Mir redet nur schlecht über sie. Erzählen uns, wie sie uns verletzt haben. Weißt du, nur damals? Und manchmal sind es so alte Geschichten. Manchmal erschrecke ich, was ich vor all die Geschichten höre, die immer noch im Herzen sind, die unversöhnt sind bei Kindern Gottes. Und vergesset, dass Jesus dieses mit einem Mord gleichstellt. Und sagt, wer sagt, du Idiot oder du Dummkopf, der kommt dem Mörder gleich. Und vielleicht reden wir ja noch nicht mal schlecht über die andere. Wir halten es nur ganz fest in unserem Herzen, verborgen im Kämmerle. Da hüten wir die Verletzung wie ein Schatz. Und irgendwann in einer Situation, auf einmal bewahrheitet sich, was mein Herz da glaubt. Und dann verletze ich den anderen. Dann gebe ich einfach so eine giftige Antwort. Obwohl ich es eigentlich gar nicht beabsichtigt hatte. Und manchmal erschrecke ich, du liebe Zeit, was kommt denn da aus mir raus? Manchmal tun wir Dinge, die wir gar nicht wollen. Kommt uns das bekannt vor? Hat der Paulus geschrieben, gell? Im Römerbrief. Ja, und dann kommt noch dazu, dass uns unser eigenes Herz auch verklagt und anklagt und Vorwürfe macht. Weil wir in so vieles verwickelt sind. Weil wir so vieles noch nicht kapiert haben. Weil wir noch so vieles falsch machen. Weil wir so viele Lügen glauben. Und. Das Herz, das eigene Herz, also meins, das verklagt mich ziemlich oft. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Da schreibt der Johannes in seinem Brief im 3. Kapitel in Vers 20, wann immer uns unser Herz verklagt, unser Gewissen anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe und Barmherzigkeit ist größer und barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht unsere Verfehlungen. Und ich füge noch hinzu, er kennt unsere Lügen, die sich in meinem Herzen festgesetzt haben und die sich immer wieder bewahrheiten und mich dann verklagen. Und wir merken, wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen ganz dringend Vergebung. Das ist eigentlich die Antwort auf all diese Tatsachen. Und so können wir das für uns ernst nehmen, was der Paulus im Römerbrief in Kapitel 8 schreibt. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, nicht mehr unter dem Gesetz der Lügen deines Herzens. Und du bist auch nicht mehr unter dem Gesetz der Schuld und der Beschuldigungen, nicht von dir selbst und nicht von anderen. Gott hat an Jesus das Urteil für die Sünde, für all das, was in meinem Herzen passiert, vollzogen. Meine Aufgabe ist es zu glauben. Heilung ist möglich, weil es Vergebung gibt. Das ist so ein umfassendes Thema, da kann ich gar nicht mehr drauf gründlich eingehen. Aber es gab hier schon etliche Bibelstunden, das weiß ich, zu diesem Thema. Die kann man über die Homepage zum Beispiel nachhören. Vergebung ist möglich durch den Opfertod Jesu. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, ob ich zu meiner Schuld stehe, ob ich die Vergebung annehmen will, ob ich sie auch dem Nächsten gewähren will, der mir vor Jahren schon an mir schuldig geworden ist. Mir ist vergeben. Das ist die Antwort auf diese Tatsache. Mir ist vergeben. Ich bin damit nicht allein. Ich muss das nicht alleine schaffen. Es liegt an mir allerdings, Und das gehört auch zum Herzen behüten, dass ich die Vergebung annehme. Und wir können sie sogar annehmen und wiederholen. Plötzlich fühle ich mich doch wieder schuldig, obwohl ich das schon mal bekannt habe und Jesus um Vergebung gebeten habe. Kennen Sie das auch? Es kommt auch darauf an, dass wir sie loslassen und den anderen aus seiner Schuld entlassen. Also, was mein Herz glaubt, das bewahrheitet sich. Und wenn ich nicht glaube, dass mir vergeben ist, dann bewahrheitet sich, dass das weiterwuchert in meinem Herzen. Als Zusammenfassung will ich einfach, dass Sie solche Sätze mitnehmen können gegen diese Grundtatsachen. Und dann werden es nämlich Grundwahrheiten. Also, das Misstrauen trennt. Und was wäre mein Satz dagegen? Lesen Sie das, was rot geschrieben steht, laut. Ah, das war nur sehr zaghaft. Sagen Sie es bitte nochmal.
Ich vertraue meinem Gott.
Genau, so muss man dem entgegentreten, nicht so. Ich vertraue meinem Gott. Da ist das Misstrauen schon noch da, wenn ich da so zögerlich bin. Ich vertraue meinem Gott. Das ist eine Entscheidung. Und bei der zweiten Tatsache, dass ich deute, dass meine Würde beschädigt ist. Ich? Oh. Ich? Genau. Ich bleibe im Gespräch mit Gott. Meine, da fällt noch was, hat einen Platz jetzt. Meine Würde kann mir niemand nehmen. Das ist ein Satz, den müssen Sie sich gut merken. Sagen Sie bitte, meine Würde kann mir niemand nehmen. Und das ist vor allem wichtig in den kritischen Situationen. Und ich halte Wahrheit fest, wenn die Lügen sich einschleichen wollen. Ich halte Wahrheit fest. Und die Wahrheit ist nämlich, dass mir meinen Wert niemand nehmen kann. Und beim Letzten, Heilung ist möglich. Ich nehme Vergebung an. Bitte. Sagen Sie das bitte auch nochmal laut. Ich habe den Eindruck, also mir hat es sehr geholfen, mich damit zu beschäftigen, weil ich denke, das kann mir helfen in solchen Situationen, wo mir Dinge durchs Herz gehen, die mich so schmerzen. Was dein Herz glaubt, wird sich bewahrheiten. Übernimm die Verantwortung, sagt Gott. Übernimm sie, es ist deine Aufgabe. Du darfst nicht wuchern lassen, was da drin ist. Mehr als alles behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Amen. Jetzt bete ich noch. Wenn Sie wollen, können Sie aufstehen, damit Sie wieder in Bewegung kommen. Vater, ich danke dir, dass du größer bist als mein Herz und deine Barmherzigkeit größer als mein Unvermögen. Danke, dass deine Liebe tiefer ist als die Abgründe in meinem Herzen. Danke, dass dein Bund fester ist als meine Wankelmütigkeit. Und dass deine Gerechtigkeit und Vergebung umfassend ist. Dein Friede ist höher als meine Vernunft. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen. So geht unter diesem Segen nach Hause.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.